Es würde mich sehr interessieren, was Sie sich unter diesem Thema heute vorstellen, welche Verbindungen Sie damit haben, so Kreissaal Gottes. Vielleicht nicht so das alltägliche Thema, aber keine Bange, ja. Ich werde jetzt hier nicht von meinen reichen Erfahrungen als dreifacher Familienvater mit Geburten von Kindern hier zum Besten geben. Es passt nicht zu mir. Ich werde mich nicht darüber auslassen, über die Vorteile einer Wassergeburt und eines Geburtshockers und eines Roma-Rades oder sonstiger Entbindungshilfen. Ich werde mich bei diesem Thema Kreissaal Gottes eher etwas zurückhalten, demütig zurückhalten, so wie es sich für einen relativ unbeteiligten Vater auch geziemt. Heute noch, nach inzwischen 13 Jahren, wird mir immer wieder bei bestimmten Anlässen mein totales Versagen vor Augen geführt, was die Geburt unseres jüngsten Sohnes anbelangt. Meine Frau war damals im Kreissaal, war in schlimmsten Wehen, fleht um Erlösung in Form einer PDA, was natürlich mit einem handlichen Minicomputer nichts zu tun hat. Und ich liege nebendran auf dem Entbindungsbett und bin eingeschlafen. Also morgen zwischen 3 und 4, ja. Also ich finde, es gibt wirklich väterfreundlichere Zeiten als 3 und 4. Solche Zeiten gehörten eigentlich verboten für die Geburt eines Kindes, aber wie dem auch sei, es kann dann trotzdem noch unser Jüngster. Aber das soll nicht das Thema sein heute. Ich habe da wahrscheinlich nicht viel beizutragen. Aber es soll darum gehen, mal einen kleinen Einblick zu kriegen, wie es denn im Gotteskreissaal zugeht, wenn Gott neue Menschen zur Welt bringt, wenn Menschen wiedergeboren werden, also neues Leben bekommen von Gott, so zum ersten Mal merken, ich habe Gott zum Papa, er ist mein Vater und er ist verantwortlich für mein Leben jetzt. Und es wird wohl dabei während der Predigt die eine oder andere Laudatio auf die Hebammen geben. Haben wir ja immer wieder mal ein paar hier. Sagt viele Grüße an Anne-Kathrin zum Beispiel oder Marlit. Ja. Es soll darum gehen, was Menschen bewegt, neues Leben zu haben. Und wir haben ja schon beim letzten Mal den Saulus ein bisschen kennengelernt. Saulus von Tarsus, ein überzeugter Gegner des christlichen Glaubens. Einer von der harten Sorte. Und er erlebt nun vor den Toren der Stadt Damaskus, wie sich Jesus ihm in den Weg stellt. Der wirft ihn zu Boden und er merkt genau, es geht so nicht mehr weiter. Ich kann mein Leben nicht mehr auf diese Art und Weise führen. Alles wird bei dem Saulus von Tarsus auf den Kopf gestellt vor den Toren von Damaskus. Kein Ausweg mehr. Er weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Er muss feststellen, dass er blind geworden ist. Keine Orientierung, keine Perspektive mehr. Und jetzt seine Begleiter bringen ihn zu einer Unterkunft bei einem gewissen Judas in Damaskus. Und ein paar Straßenzüge weiter, wo jetzt Paulus oder Saulus untergekommen ist, hat sich nun Folgendes zugetragen, was Sie in diesem kleinen Videoclip sehen können. Bitteschön.
Nun gab es in Damaskus einen Gläubigen namens Hananias. Der Herr sprach in einer Vision zu ihm und rief:
Hananias?
Ja, Herr.
Geh in die gerade Straße zu Judas Haus. Wenn du dort ankommst, frage nach Saulus aus Tarsus. Er betet jetzt gerade zu mir. Ich habe ihm in einer Vision gezeigt, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.
Herr, ich habe von diesem Mann so einiges gehört. Er soll den Gläubigen in Jerusalem schlimme Dinge angetan haben. Und jetzt sagt man, dass er von den führenden Priestern die Vollmacht erhalten hat, jeden Gläubigen in Damaskus zu verhaften.
Aber der Herr erwiderte:
Geh und tue, was ich sage. Denn Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, um meine Botschaft zu den Nichtjuden und Königen zu bringen und auch zum Volk Israel. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich wird leiden müssen.
Da ging Hananias hin und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte:
Bruder Saulus, der Herr Jesus, der dir auf der Straße erschienen ist, hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.
In demselben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er etwas und wurde gestärkt. Saulus blieb ein paar Tage bei den Gläubigen in Damaskus.
Also ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, für diesen Hananias, sich genau um diesen Saulus zu kümmern, der so viel Übles angerichtet hat unter der christlichen Gemeinde. Also das war bedeutend schwerer, was sich hier abgespielt hat, wie als grünen Abgeordneter zur CDU zu wechseln oder mit einem VfB-Trikot unter KSC-Anhängern zu sitzen. Das war so krass, das war also absolut auf den Kopf gestellt, was der Saulus hier erlebt hat und was der Hananias zugemutet wurde. An den Händen dieses Saulus klebte Blut, Christenblut. Und genau zu dem soll er hingehen, sich um den kümmern. Unvorstellbar. Wer würde ihm glauben? Das ist doch nur eine Falle, die er den Christen wieder stellt, um neue Namen zu kriegen, neue Zufluchtsorte rauszufinden, um dann wieder neue Razzien durchführen zu können. Das kann nicht gut gehen. Aber gleichzeitig erlebt Saulus die größte Krise seines Lebens. Der ist ja wirklich völlig umgedreht. Alles, was dem Saulus bisher Halt und Stabilität geboten hat, wurde ihm aus den Händen genommen. Diese Blindheit, die er jetzt in seinen Augen erlebt hat, steht für diese Perspektivlosigkeit seiner ganzen Person. Er sieht nicht mehr weiter. Er ist völlig in der Sackgasse hinten angekommen. Es gibt keine Zukunft mehr für ihn. Er hat keinen Plan, keine Orientierung. Alles ist für den Saulus nur noch dunkel. Er sitzt quasi zwischen allen Stühlen. Das Alte, das geht nicht mehr. Da ist er ja Jesus begegnet. Aber das Neue, wohin soll er sich denn wenden? Wer wird ihm denn irgendwo noch Vertrauen schenken? Das ist alles verschlossen. Seine Schuld, die er auf sich geladen hat, die tut ihm natürlich leid. Er bereut es. Aber wie kann er es denn zeigen, dass er ein neuer Mensch geworden ist? Dass er mit Jesus neu anfangen möchte? Was sind denn Schritte, die er gehen kann? Wer kann ihm helfen? Wer kann für ihn so eine Hebamme sein, die ihm die Schritte zeigt, die ihm weiterhilft, diese Dunkelheit zu überwinden? Ich denke, so muss es einem kleinen Baby genauso gehen. Es merkt, das Alte passt nicht mehr. Ja, das Leben im Bauch, das geht zu Ende. Es gibt keinen Platz mehr, es ist einfach nicht mehr möglich. Es wird zu eng und ungemütlich und es wird geradezu dazu gedrängt, den Bauch zu verlassen. Aber wie soll es jetzt weitergehen, fragt sich dieses kleine Baby im Mutterleib. Werde ich jemals wieder so eine Höhle finden können, wo ich Geborgenheit erleben kann? Werde ich unter diesen 6 Milliarden Menschen meine Mutter finden? Woran kann ich die erkennen? Hab ich doch noch nie gesehen. Ja, und Moment, werden die mich auch gut versorgen? Ich kann nicht mit Messer und Gabel essen. Was passiert, wenn denen meine Haarfarbe nicht gefällt? Das hört sich vielleicht alles so ein bisschen witzig und platt an, aber das sind existenzielle Fragen für so ein kleines Wesen. Es muss raus, aber hat keinen Plan, wohin. Da gibt es doch gut, dass es Hebammen gibt, die so ein kleines Geschöpf auf dem Weg ins Freie begleiten. Sie helfen jetzt diesem kleinen Baby unter den vielen Menschen, die richtige Mama zu finden. Und die Auswahl ist sehr groß, aber die kriegen es jedes Mal hin, die Hebammen. Immer, dass das Kind bei der richtigen Mama rauskommt. Meistens. Und dann ist auch ganz schnell alles gut. Nun jedenfalls, das Schmatzen hört sich so an, als ob alles gut ist, ja? Gut, ich weiß jetzt, dass Männer sich lieber nicht über Geburtsvorgänge auslassen sollten. Aber solange Frauen nicht predigen, geht es bei diesem Bibeltext wohl kaum anders, dass ich es mache. Saulus steht hier, also kurz vor seiner Wiedergeburt. So an der Schwelle praktisch. Er steckt im Geburtskanal und braucht dringend eine Hebamme oder einen Hebammer. Ich weiß nicht, ob es die männliche Form schon gegeben hat, aber wir führen es einfach mal ein für den nächsten Duden hier. Er braucht jemanden, der ihm hilft, ins neue Leben hineinzufinden, eine Perspektive zu gewinnen. Aber wer ist dafür geeignet? Nun, Hebamme ist ein Beruf mit einer anspruchsvollen Ausbildung. Über mehrere Jahre, das muss man lernen. Gut, sicher, wenn es mal pressiert, dann tut es ein Taxifahrer auch. Aber ja, es wäre besser, wenn dann doch eine Fachkraft da wäre, um helfen zu können, diesem kleinen Menschen ins Leben hineinzuhelfen. Aber wer ist dafür geeignet? So einem Menschen zur Wiedergeburt zu helfen, dieses neue Leben zu beginnen. Wer kann das tun? Wer kann sich das von uns zutrauen? Welche Voraussetzungen gibt's denn dafür? Nun, wir planen ja in wenigen Monaten Pro Christ durchzuführen. Eine Veranstaltung, wo wir uns wünschen und dafür beten, dass neue Menschen zu Jesus kommen, ihn finden und ihr Leben auf den Kopf gestellt wird. Die müssen nicht vom Pferd fallen, aber wir wünschen ihnen, dass sie Jesus Christus finden. Eine neue Perspektive. Aber wer eignet sich als Hebamme dafür? Was müssen die denn lernen? Und wer bringt ihnen das bei? Wir können an diesem Beispiel von dem Hananias nur drei Voraussetzungen finden. Und die reichen völlig aus, dass jemand einem anderen zu einer Beziehung zu Jesus helfen kann. Es geht ganz einfach. Die erste Voraussetzung, diese Hebamme lebt in einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Das war das, was der Hananias erlebt hat. Er konnte Gottes Wort hören, er konnte ihn verstehen. Weil er eine lebendige Beziehung hatte, konnte Gott ihm sagen, guck mal da ein paar Straßenzüge weiter in dieser Geradengasse, da ist einer, der braucht deine Hilfe. Für den bist du nun als Hebamme ausgewählt worden. Kümmere dich um ihn. Lebendige Beziehung. Wer anderen den Weg zeigen will zu Jesus, der muss ihn doch selber gefunden haben. Der muss doch selber wissen, wo geht's eigentlich lang. Diese Schritte selber gegangen sein. Was sind das für Schritte auf diesem Weg zur Wiedergeburt? Das sind ganz einfache Dinge. Die Tatsache, Gott liebt mich. Die Grundtatsache überhaupt. Gott ist nicht dein Feind. Er will dich nicht kaputt machen, wenn er dein Leben auf den Kopf stellt. Sondern er begegnet dir voller Liebe. Solch eine Liebe, wie du sie nirgends mehr findest auf der ganzen Welt nicht. Die zweite Tatsache, Sünde trennt dich von Gott. Du kannst mit dieser Schuld, die in deinem Leben vorkommt, nicht zu Gott kommen. Gott und Sünde, das passt nicht. Das geht nicht gut. Sünde disqualifiziert dich für den Himmel. Du brauchst eine Lösung. Und die Lösung ist der dritte Schritt. Jesus hat sich geopfert dafür, dass alle deine Schuld beglichen werden kann. Du alles loswerden kannst. Du musst es nicht mehr länger mit dir rumschleppen. Die Beziehung zu Gott ist möglich. Der Tod von Jesus öffnet dir eine Tür, einen offenen Himmel, zu Gott zu kommen. Und die vierte Tatsache, es ist deine persönliche Entscheidung, dich auf diesen Weg festzulegen. Du kannst dich mit deinem Leben Jesus anvertrauen. Und er nimmt dich an. Das geschieht in einem ganz einfachen Gebet. Das ist der Weg. Das sind diese wenigen Schritte. Das ist ganz unspektakulär. Das ist nichts wahnsinniges Schwieriges. Und wer das weiß, wer diese vier Schritte kennt, der kann einem anderen helfen, neues Leben zu bekommen. Der ist als Geburtshelfer geeignet. Die zweite Voraussetzung ist, der muss verfügbar sein. Der Hananias hatte schwerwiegende Bedenken. Der wollte erst gar nicht. Der wusste ja, was der Saulus da für ein harter Knochen ist. Aber er ist dann schließlich bereit dafür, sich herzugeben, ganz für Gott da zu sein. Ja, Gott, wenn du mir diesen Auftrag gibst, trotz meiner Bedenken, ich will das tun. Er ist bereit, sich für Gott einsetzen zu lassen. Er ist sehr ehrlich, der Hananias. Er äußert Gott seine Bedenken. Und er hält er auch nicht hinterm Berg. Aber er geht schließlich doch dorthin. Er lässt sich von Gott überwinden. Wie wäre deine Reaktion nun auf einen Auftrag Gottes, wenn er dich zu einem Menschen schickt? Oh Jesus, ich habe das noch nie getan. Es ist aber ungeschickt gerade. Ich habe noch so viel zu tun. Ich mag diesen Menschen eigentlich gar nicht. Oder wärst du einer, der sagt wie der Hananias, ich gehe. Ich gehe in diese gerade Gasse, ich gehe zu diesem Saulus von Tarsus hin und ich bete mit ihm. Ich helfe dem, zum Leben zu kommen, neues Leben zu bekommen. Verfügbarkeit. Wenn Jesus was sagt, gehst du? Wäre das deine Antwort? Ja, Jesus, für dich. I am available. Ich stehe zur Verfügung. Für dich. Für diesen Menschen. Als Hebamme. Als Hebamme. Und die dritte Voraussetzung. Der Hananias ist bereit, das zu sehen, was aus dem Saulus noch werden kann. Der bleibt nicht bei der Vergangenheit von diesem Knilch Saulus stecken. Er sieht nicht mehr länger nur, was der alles schon verbrochen hat und wie viele Christen der nun schon gefangen genommen oder gar getötet hat. Er zieht den Saulus nicht zur Rechenschaft und liest ihm mal den Leviten und das war falsch und jenes war verkehrt und überhaupt, was kannst du dir bloß einbilden, jetzt zu Jesus zu kommen, wenn du ihn ständig bekämpft hast? Er hält ihm keine ganze Litanei an Fehlern vor und legt ihm jetzt kräftige Bußübungen auf, die er jetzt tun muss, sondern er sieht das, was aus dem Saulus werden kann. Wenn ein Mensch wünscht, wiedergeboren zu werden, dann braucht es Leute, die gnädig sind und Gottes Gnade glaubwürdig zusprechen können. Gott will mit diesen Menschen neu anfangen, deswegen darf ich nicht über ihn ein Urteil sprechen. Dazu öffnet Gott dem Hananias die Augen und macht ihm deutlich, was aus diesem Saulus noch werden wird. Guck mal, Hananias, sagt Gott zu ihm, diesen Saulus, den habe ich auserwählt, dass der mein Werkzeug sein soll. Nicht mehr gegen mich zu kämpfen, der soll für mich eintreten, für mich die Enden dieser Erde bereisen, um Menschen weiterzuhelfen, Jesus zu finden. Bis vor die Könige wird dieser Saulus treten und wird meinen Namen vor den Herrschern dieser Welt bekannt machen. Er wird überall auf der Erde von Jesus, dem Retter, erzählen. Hananias erfährt dabei auch von dem Leiden, das auf Saulus wartet und beschreibt es ganz offen und ehrlich und bleibt somit nicht in der Vergangenheit hängen, sondern der Zukunft zugewandt. Und da haben sie vielleicht auch ihre Leute, die ihnen auf dem Herzen liegen. Und da ist eine ganz große Hilfe, sich zu überlegen, was kann aus diesem Menschen noch werden, wenn Jesus den umdreht? Für wie viele andere Leute kann dieser Mensch zu einem Segen werden? Ich bleib nicht bei dem bisherigen stehen, wie er mir quer liegt, wie ich ihn nicht leiden kann, wie er mir schon, was weiß ich, als Nachbar, im Nachbargrundstück Probleme bereitet hat. Nicht das soll zählen, sondern wenn der Jesus findet, wird er ein neuer Mensch, ein Segen für unsere ganze Straße. Das möchte ich sehen und so ermutigt werden, diesen Menschen zu Jesus zu helfen. Und so kommt es bei dem Saulus nun zu diesem neuen Start ins Leben. Er wird geboren. Er kommt auf die Welt durch die Hilfe eines Hananias. Und was die beiden jetzt erleben miteinander, Hananias und Saulus, ist so ergreifend wie die Geburt eines Babys. Also da stehen wohl jedem Tränen in den Augen. Was hier vor sich geht, ist unvergleichlich. Und so kommt Hananias ganz ohne Vorbehalte zu Saulus und berührt ihn mit Händen und spricht ihn liebevoll an. Bruder Saulus, sagt er zu ihm, der Herr hat mich zu dir geschickt. Mit diesen Worten, Bruder Saulus, heißt der Hananias den Saulus, den Christenverfolger, in seiner neuen Familie willkommen. Das Alte zählt nicht mehr. Du bist hier einer von uns. Herzlich willkommen. Und in diesem Moment fällt es dem Saulus, so wird es beschrieben, wie Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen und gewinnt damit gleichzeitig auch für sein persönliches Leben, für seine Zukunft wieder eine Perspektive. Der Heilige Geist erfüllt sein Leben, so wird es hier beschrieben, und er merkt, wie er ein neuer Mensch geworden ist. Tatsächlich neues Leben, neuer Anfang, eine Zukunft, jetzt endlich wieder. Das Alte ist abgeschlossen, vergangen, das zählt nicht mehr. Ein neuer Anfang. Das neue Leben hat in ihm jetzt begonnen. Und er kann Schritte gehen. Ein Leben gemeinsam mit Jesus unter seiner Federführung. Was er bislang bekämpfte, wird jetzt auf einmal sein Lebensinhalt, seine einzigartige Mission. Und gleich nach diesem eindrücklichen Erlebnis lässt er sich taufen. Heute feiern wir ja ebenfalls Taufe bei uns und ich möchte einfach noch ein paar Takte erklären, was es mit dieser Taufe auf sich hat, warum der jetzt gerade getauft wird, was sein nächster Schritt denn war. Die Taufe geht ja auf Jesus selber zurück. Jesus selber hat es geboten, Leute zu taufen und das wurde dem Saulus hier deutlich gemacht. Jesus sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Glaube und Taufe gehören hier also so als siamesische Zwillinge untrennbar zusammen. Beides bildet eine innere Einheit, quasi wie zwei Seiten einer Münze. Es braucht beides. Der Glaube beschreibt diese ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Die hat der Saulus bekommen. Schon allein mit diesem Satz, Bruder Saulus, war klar, okay, da ist eine Verbindung zustande gekommen. Und die Taufe beschreibt nun dieses öffentliche Bekenntnis. Da hat einer das Lager gewechselt. Da ist einer übergetreten vom Alten ins Neue. Der möchte sich jetzt fortan mit seinem ganzen Leben an Jesus, dem Neuen, orientieren und ihm das Leben zur Verfügung stellen. Und so will Sherry heute genauso öffentlich wie damals bei Saulus das deutlich machen. Ich gehöre zur Mannschaft von Jesus. Ich habe ewiges Leben bekommen. Und das möchte ich durch diese Taufe zum Ausdruck bringen. Glaube ist also nicht mehr nur eine private Angelegenheit. Was heißt so, jeder nach seiner Fasson, jeder so für sich muss selber wissen, wo es lang geht. Glaube wird hier ein öffentliches Ereignis. Alle sollen es mitkriegen, nachher oben auf dem Taufbecken, auf der Wiese, was Jesus bei Sherry gemacht hat. Alle sollen sehen können. Da steht sie dazu mit ihrem Namen. Deswegen hat es Jesus seinen Leuten geboten, es immer so mit dem Christsein zu handhaben, wenn jemand dazukommt. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Deswegen geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das sind die Schritte. Zu Jüngern machen, zu taufen und dann zu unterweisen, zu unterrichten, lehren, wie es nun weitergehen kann. Wenn Sherry nachher gleich im Taufbecken untergetaucht wird, wir haben ja einen Tauchgottesdienst heute, von der wird es untergetaucht, dann bezeugt sie, mein altes Leben, das zählt nicht mehr. Das alte Leben wird hier praktisch in dem Taufbecken ertränkt. Ich möchte mich verabschieden davon. Das alte gilt nicht. Ich möchte es zurücklassen, wie ein Schmetterling, der seine schützende Puppe verlässt, um endlich zu fliegen. So möchte ich das alte zurücklassen. Es bleibt nur mehr die Hülle zurück und ich habe neues Leben. Was jetzt kommt, soll unter neuen Voraussetzungen geschehen. Jesus ist mein Herr und mein Meister. Und mein Leben soll nun ihm persönlich gewidmet sein. Jede Stunde meines Lebens. Ich will sein Werkzeug sein. Diese Taufe beschreibt also dieses neue Leben mit Jesus Christus. Das alte Leben wird in den Tod gegeben. Das neue Leben wird von Jesus geschenkt. Derselbe Saulus, der später unter seinem Zweitnamen Paulus in der Welt umherreist, der schreibt mal dazu, ich lebe, doch nun eigentlich nicht mehr ich, sondern jetzt ist der Jesus, der Christus lebt in mir. Und er schreibt an einer anderen Stelle, wisst ihr etwa nicht, dass alle, die im Namen Jesu Christi getauft wurden, Anteil an seinem Tod haben? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Was wir also nachher im Taufbecken erleben würden, ist so ungefähr wie die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern. Deswegen wird sie so lange auch 3 Tage unter Wasser bleiben. Sherry, haben wir, glaube ich, ausgemacht, oder? Nein, nicht wirklich, ja. Untertauchen heißt, das alte Leben stirbt. Karfreitag. Aber ich bekomme neues Leben. Und das Wiederauftauchen aus dem Wasser ist für mich Ostern. Und deswegen eine Riesenfreude, Osterfreude. Ich lebe gemeinsam mit Jesus. Ich bin verbunden mit ihm in seinem Tod. Sein Karfreitag, seine Kreuzigung ist mein Tod. Untertauchen. Aber sein Ostern ist mein persönliches Ostern, ewiges Leben mit ihm, Auferstehung. Die Taufe macht jetzt keinen besseren Christen aus einem Menschen oder einen besseren Mitarbeiter in seinen Aufgaben. Das ist nichts Magisches oder so ein Extra-Kick. Nochmal 50 PS rein in den Motor und jetzt läuft er ja, boah, nichts diesbezügliches. Die Taufe drückt aus, mein Leben läuft unter anderen Vorzeichen. Ich war vorher linksdrehend, jetzt bin ich rechtsdrehend. Eine neue Richtung, eine neue Perspektive. Im Zeichen des Sieges von Jesus Christus geht es jetzt weiter. Und das ist natürlich verständlicherweise ein riesiger Anlass, das zu feiern. Wenn wir Gott zum Vater haben und bei ihm geborgen sein können, in ihm so eine Höhle gefunden haben, um das erleben zu können. Er kümmert sich um mich, er umgibt mich von allen Seiten und ich bin sicher, das wird auch im Himmel heute gleichzeitig gefeiert. Und zum Dritten schließlich ist Taufe immer ein Zeichen der Macht Gottes. Taufe drückt aus, was Gott aus einem Leben machen kann. Der hat es damals hingekriegt, solch einen Menschen wie den Saulus umzudrehen. Gott hat Sherry umgedreht. Er hat ihr neues Leben gegeben. Das ist ein Anlass, um sich immer daran zu erinnern. Als damals Israel unterwegs war durch die Wüste, mussten sie mal einen Flussbett durchqueren. Das war ein Fluss. Und Gott hat das Wasser geteilt. Und die konnten nun trockenen Fußes durchgehen, aber haben dann am anderen Ufer Steine aufgerichtet, die sie dem Flussbett entnommen haben, um immer vor Augen zu haben, da sind wir durchgekommen. Da hat uns Gott durchgeführt. Er hat uns hier den Weg geebnet, durch den Jordan hindurch. Diese Steine sollen daran erinnern, was Gott an Großem getan hat, an Einzigartigem. Diese Steine drücken die Souveränität Gottes aus, dass es niemals verblassen kann. Auch wenn einige Jahre drüber gehen, soll sich Cherie daran erinnern können, das hat Gott mit mir gemacht. Für sie ist die Taufe heute ebenfalls so ein einschneidendes Ereignis, an dem Gottes Macht sichtbar wird. Auch wenn es für sie jetzt nicht so trocken abgehen wird, wie damals für die Leute aus Israel. Cherie sagte im Vorbereitungsgespräch von der Taufe, es war ein Satz, der hat sich mir richtig eingeschnitten, denn der war sehr eindrücklich für mich. Cherie sagte, ich bin ein Produkt der Gnade Gottes. Das drückt ihr Leben aus. Es ist zum Staunen, was Gott aus ihr gemacht hat. Und es ist zum Staunen, was er nun weiter mit ihr vorhat, mit ihr tun möchte. Sie wird es gleich persönlich erzählen, was Gott in ihrem Leben getan hat, was ihre ganz persönliche Geschichte ist. Sie wird uns dann Anteil geben. Und wir können uns in jedem Fall mit ihr darüber freuen, dass Gott ihr neues Leben geschenkt hat. Sie hat auch ihre Hebammen gehabt, die ihr geholfen haben, Jesus zu finden. Und ich wünsche mir sehr, dass wir alle persönlich als Gemeinde motiviert werden, durch diese Taufe hier motiviert werden, im Blick auf Pro Christ, im Blick auf unsere Mitmenschen, die wir um uns herum haben, denen wir unter Umständen jeden Tag begegnen, zu überlegen, was Gott aus ihnen machen könnte, was er für sie einen Weg haben könnte, eine große Zukunft, eine Herrlichkeit in Ewigkeit lang. Und zu überlegen, für wen Gott uns persönlich als Hebamme oder Hebammer gebrauchen möchte. Wer die Menschen sind, für die er uns als Werkzeug einsetzen möchte. Lasst uns beten. Jesus Christus, deine unbegrenzte Macht zeigt sich daran, wie du den Saulus umgedreht hast, wie du ihm begegnet bist und ihn aus seiner Vergangenheit rausgeholt hast, komplett neu gepolt, neu verkabelt, ganz neu angeschlossen an dich, dass er neues Denken konnte, neues Leben konnte, neue Ziele anvisieren konnte, ein anderer Mensch wurde. Und ich danke dir dafür, dass es bis heute noch so gilt, dass wenn Menschen sich dir anvertrauen, ihr Leben eine andere Richtung erfährt, dass bis heute Menschen wiedergeboren werden. Und ich danke dir dafür, dass das Sheri erleben konnte. Und ich möchte dich bitten, dass es noch viele andere erleben. Hier bei uns im Gottesdienst, auch bei ProChrist, Menschen, die du uns anvertraut hast, für die wir Werkzeug sind. Danke, dass deine Macht nichts verloren hat an Einfluss, an Gutem. Schenk, dass wir dir verfügbar sind, für dich da sind, deine Macht am eigenen Leib immer wieder neu erleben und bereit sind, das Gute, was du uns gegeben hast, anderen zur Verfügung zu stellen, es nicht für uns zu bewahren. Ich danke dir für diesen Gottesdienst und möchte dich bitten, dass jeder Einzelne hier mit deiner unbegrenzten Macht in Berührung kommt, angerührt wird, verändert wird, durch dich geprägt wird. Amen. Sheri, ich möchte dich bitten, nach vorne zu kommen, um uns einfach zu erzählen, wie das so bei dir persönlich war, wie du Jesus gefunden hast, wie er sich dir in den Weg gestellt hast, wie er dich zu Fall gebracht hat, was so die einzelnen Schritte waren, neu geboren zu werden. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es gilt, möchtest du hier... Ja, das...
Okay, es ist komisch für mich. Okay, ich weiß, es erfordert jetzt sehr viel Geduld und sehr viel Konzentration, mir jetzt einfach noch zuzuhören. Aber ich bitte euch einfach darum, dass ihr trotzdem euer Herz jetzt noch öffnet, dass ihr mich jetzt nicht nur hört, sondern auch versteht und erkennt, dass, eben wie Markus schon gesagt hat, dass ich ein lebendiger und moderner Beweis für Gottes Gnade bin. Ich werde euch zwar Sachen erzählen, die total hart und, ja, hart sind, aber sie sind wahr und ehrlich. Jetzt fange ich halt einfach mal an. Okay. Also ich kann von mir behaupten, dass ich einfach von Anfang an schon als kleines Kind mit Gott auf dem Kriegsfuß stand. Das heißt, egal, alles, was einfach auf irgendeine Art und Weise mit Gott zu tun hatte, mit Kirche oder mit Glaube, habe ich einfach absolut verabscheut. Ich kann mich daran erinnern, dass ich nie gerne in die Kirche gegangen bin. Für mich war das einfach nur ein langweiliger Ort. Für mich war es... Das war mein Bruder. Okay. Für mich war das einfach nur total ein langweiliger, großer Ort, der kahl ist und an dem man einfach keinen Spaß haben kann. Da konnten mich nicht mehr die quietschbunten Fenster beeindrucken. Und ja, das Kreuz über meinem Bett fand ich total peinlich und doof. An Weihnachten fand ich nur Süßigkeiten und die Geschenke toll. Also alles in allem kann man sagen, dass ich einfach, dass genau diese Dinge und diese Tatsachen eine schlechte Voraussetzung dafür waren, dass ich mich jemals für Gott entscheiden würde. Und es hat sich auch im Laufe meines Teenageralters bewahrheitet, weil irgendwann kam ich dann halt aufs Gymnasium und traf dann lauter blonder lieber Mädchen, die Pferde mögen. Womit ich mich einfach überhaupt nicht identifizieren konnte. Ich war einfach das totale Gegenteil davon. Ich war dieses dunkelhaarige, rebellische Ausländermädchen, das ich auch sehr gut mit Schimpfwörtern ausdrücken konnte. Ja, aber man kann einerseits sagen, dass ich mich überhaupt nicht mit diesen Kindern identifizieren konnte und dass ich es deshalb bevorzugt habe, lieber in meiner Freizeit mich mit anderen coolen Freunden zu treffen und Zeit zu verbringen. Aber andererseits kann man auch sagen, dass dass mich diese Kinder so, ja, dass die Zeit mit diesen Kindern, die Begegnung mit diesen Kindern, mich doch nicht an mir spurlos vorbeigegangen ist. Das heißt, irgendwann habe ich mich mit so einem lieben blonden Mädchen angefreundet, die Doris hieß und heute immer noch Doris Walker heißt. Aber das große Problem dabei war, dass sie ein Christ waren. Das heißt, irgendwann wurde ich damit konfrontiert. Irgendwie kam es einfach dazu, dass sie mir einfach plump sagt, ja, es werden nur drei Leute aus der Klasse in den Himmel kommen. Und ich wusste ganz genau, dass sie nicht mich damit meint. Und ich habe mich überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Also obwohl ich ja so eine ablehnende Haltung gegenüber Kirche, Glaube, Gott und Gott hatte, kann man sagen, dass diese Zeit mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. In Gottes Augen hat eine Zeit angefangen, in der er mich durch Doris gebraucht hat. Das heißt, in der Schulzeit hat sie mir immer versucht, klar, also mir Gott und Glaube begreiflich zu machen, was deren Bedeutung ist. Ja, und ich habe es zum Teil echt verstanden. Und deshalb kann man auch sagen, dass es für in Satans Sicht total eine Bedrohung war in seinem Wirken auf mich. Ja, und deshalb kam es bald zur Konkurrenz. Also ich bekam dann irgendwann Freunde, die uns immer weiter zu einer Clique oder zu einer Gruppe zusammengeschweißt hat, die sich täglich einfach trafen, um nur miteinander abzuhängen, um auf Partys zu gehen, um cool zu sein, um zu rauchen oder ja, um Alkohol zu trinken. Und diese Zeit hat mich einfach so tief beeinflusst, dass ich einfach Gott total den Rücken zugekehrt habe. Ich bin wieder genau auf denselben Nullpunkt gekommen, von dem ich am Anfang an war, schon als kleines Kind. Also alles, was jetzt Doris in dem Zeitpunkt gesagt hat, hat bei mir einfach nur Hass und Spott ausgelöst. Nicht nur auf einen einzelnen Christ, so wie Doris, es tut mir leid. Aber einfach allgemein, alles habe ich einfach verabscheut. Die ganzen Kirchen und alles hat in mir einfach nur Abscheu verursacht. Aber genau in dieser Zeit, ironischerweise, hat Gott einfach gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen in dieser dunklen Zeit. Ich werde jetzt nicht einfach hier ins Dunkle, in diese Welt einfach greifen und irgendjemanden herausfischen, sondern ich werde dich, Sherry, beim Namen nennen. Und ich werde dich zu meinem Eigentum machen. Du bist zwar verloren, aber ich werde dich retten. An deinen Händen klebt Schande, Blut und Sünde. Okay, aber ich werde dich durch mein heiliges Blut und durch mein kostbares Blut reinwaschen und dir ein neues Leben geben. Okay. Eben und genau durch diese Worte. Okay, genau durch diese Worte hat, durch diese Worte und seine Präsenz hat mich Gott einfach so weich gekriegt, dass mich am selben Abend, und zwar an einem Veranstaltungsabend vom English Camp, unter Tränen entschieden habe, dass ich mein Leben und mich selber einfach komplett Gott in die Hände legen werde, dass ich mein altes Leben zurücklassen werde und alle meine Verfehlungen und Sünden, was auch immer, dass ich das zurücklassen werde und neu anfangen werde. Und jetzt stehe ich halt hier, 4 Jahre danach. Und ja, und kann euch einfach nur von Gottes Gnade einfach weiter, also ich repräsentiere sozusagen Gottes aktuelle und gegenwärtige Gnade. Aber jetzt guckt mich mal alle ganz genau an. Guckt mich ganz genau an. Ihr werdet feststellen, dass ich einfach nur aus Staub geformt bin. Ich habe einfach absolut nichts in diesen 4 Jahren Gott geben können, was wert gewesen wäre, womit ich mir einfach Gottes Gnade und Gottes Liebe hätte verdienen können. Ich habe absolut nichts. Ich bin total leer. Ich hab einfach alles überhaupt nicht verdient. Aber trotzdem hat mir Gott vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass er mich so auf so eine Art und Weise liebt. Und dass er so sehr sich wünscht, dass ich das endlich mal in meinen Kopf und mein Herz bekommen würde. Er will mich komplett und deshalb stehe ich auch heute hier und möchte einfach diesen Bund mit Gott versiegeln, dass ich nicht nur diesen einen Schritt zur Erkenntnis gemacht habe, sondern dass ich auch diesen zweiten Schritt, nämlich zur Taufe, eingehen will. Und ich möchte nie wieder ein Leben ohne Gott führen, keine Minute, sondern ich möchte mein ganzes Leben mit Gott verbringen.
Sherry, vielen Dank. Und diesem Wunsch, getauft zu werden, kommen wir auch sehr gerne nach und haben dafür den schönsten Herbsttag dieses Jahres ausgewählt. Extra das Wetter bestellt für dich, dass du das so von ganzem Herzen auch tun kannst. Ich habe dir einen Bibelvers ausgewählt, Sherry, der das zum Ausdruck bringt, was du gerade beschrieben hast in deinen eigenen Worten und der dich jetzt auch dein weiteres Leben begleiten soll, dass auch bei Fortschreit der Zeit diese Grundlage niemals in Vergessenheit gerät, auf die du dein Leben gestellt hast. Dieser Vers steht in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Das möchten wir dir mitgeben, Sherry. Dieses Selbstbewusstsein, was eigentlich ein Jesusbewusstsein ist. Seine Gnade hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Da stehe ich jetzt begnadigt von Gott. Und diese Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Es hat sich für Gott ausgezahlt, dass er in mir ein neues Kind gefunden hat, weil ich im Himmel dabei sein werde und hier auf der Erde jeden Schritt mit ihm gehe als sein Werkzeug. Das soll dein Leben ausmachen. Ich möchte für dich beten. Jesus, vielen Dank für dieses Leben von Sherry. Danke dafür, dass du sie ausgewählt hast, dein Kind zu sein. Danke für jeden einzelnen Schritt, den du gewählt hast, um ihr deine Majestät deutlich werden zu lassen. Danke, dass du in Doris eine Hebamme für sie gefunden hast, die ihr geholfen hat, diesen Schritt auch nachzuvollziehen, selber zu gehen. Und danke, dass sie dir ihr Leben anvertraut hat. Mit der schlechten Vergangenheit und mit der Zukunft als dein Kind. Alles soll dir gehören. Und ich danke dir dafür, dass du sie begleiten wirst in der Zeit, die vor ihr liegt. Als sein Bruder, der sich um sie kümmert. Als der Vater, der seine guten Hände über ihr hält. Segne du sie reich und lass sie für viele andere Menschen ein Segen sein, indem sie ihnen deine Gnade vorstellt, die sie selber erlebt hat und die für andere die Lösung ihres Lebens darstellt. Herzlichen Dank dafür, dass du ihr begegnet bist und sie weiter an jeden Tag begleitest. Amen. Kannst du noch schnell hinsetzen? Diese Taufe wird auf der Grundlage eines Bekenntnisses vorgenommen, wo wir uns zu unserem christlichen Glauben bekennen. Und ich möchte einladen, als ganze Gemeinde, jeder Einzelne, der dieses gleiche Bekenntnis hat, das auch mitzusprechen und damit die eigene Position vor sich selber zu klären und auch zum Ausdruck zu bringen, ja, das ist mein Glaube. Dieses Glaubensbekenntnis verbindet die Christenheit auf der ganzen Erde, ein Glaube an den dreieinigen Gott. Das wird hier vorne angezeigt, wenn Sie es nicht auswendig können. Und Einladung gilt für jeden, der es wirklich auch von Herzen mitsprechen kann. Ich möchte aber keinen dazu verführen, hier Dinge zu äußern, die nicht selber im Inneren des Lebens vorkommen. Also lieber eine Passage auslassen, als irgendwo die Worte einfach nur so daher zu sagen. Da steckt also wirklich ein guter Inhalt dahinter. Sprechen wir es gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.